Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider und Kevin Kratsch. Heute präsentiert von Hannover Gin. Höchster Genuss, frei von allem, was stört. National und international ausgezeichnet. Gin, Wodka, Schokoladen, Absinth aus dem Herzen von Hannover am Weidendamm 20. Probieren Sie besonders gerne unseren alkoholfreien Hannover Free Rooftop Garden Gin. 0,0% Alkohol. Rau, herb, frisch.
Weißt du, was wir letztes Mal vergessen haben?
Mich haben, glaube ich, 20 Leute darauf angesprochen. Wir haben uns gar nicht vorgestellt.
Ja, dann mach das doch mal.
Also ich bin Kevin Kratsch, sehe aus wie 50, bin aber tatsächlich erst 37 und bin Schausteller eigentlich. Und da wir ja derzeit keine Großveranstaltung haben, kein Job, viel Zeit, gesagt, okay.
Aha, du bist also arbeitslos und hast gesagt, du rufst mich mal an, ja? Ich habe eigentlich sehr viel zu tun. Ich bin nämlich Chefredakteurin von der Nobilis und eigentlich habe ich gar keine Zeit.
Nein. Ja, dann suche ich mir doch eine schöne Schaustellerin oder jemand, der in der Veranstaltungsbranche arbeitet. Nein. Ja, das
okay.
Einen netten Gast wieder, ne?
Ja, heute war es toll. Also sehr, sehr tiefgründig auch. Das wird kirchlich. Margot Käßmann war da.
Sie hat da sehr viel über Mut geredet, Freundschaft war heute Thema.
Ja, es war ein sehr spannendes Gespräch, vor allem, weil sie sehr viel Tiefgründiges über ihre eigene Biografie erzählt hat. Das Thema Scheidung, Krebs, alles solche Themen waren heute auf der Tagesordnung, aber ganz locker dabei. Hört doch mal rein.
Margot Käßmann.
Hallo Frau Käßmann, herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Ja, ich bin gern gekommen. Danke für die Einladung.
Schön. Auch von mir ein schönes Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Meine alte Verbindung Schausteller und Kirche wegen Weihnachtsmarkt war die Verbindung damals ja sehr intensiv. Da haben wir uns leider noch nicht getroffen. Aber schön, dass es heute klappt.
Ja, und wir hatten ja auch gute, konstruktive Gespräche dann, Schausteller und Kirche. Mhm. Weil ich gesagt habe, Advent ist im Dezember und ich finde es nicht schön, wenn vor Volkstrauertag die Weihnachtsmärkte eröffnen. Und dann haben wir uns gut geeinigt am Montag nach Volkstrauertag. Und dann habe ich den als Landesbischöfin mit eröffnet an der Marktkirche.
Ja, tatsächlich, Thema Weihnachtsmarkt ist ja jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema. Im Zuge der Corona-Krise wurden ja alle Großveranstaltungen erstmal verboten. Thema Weihnachtsmarkt liegt so auf den Tischen, wo ja auch zum einen der Schausteller aus wirtschaftlicher Aspekt so sagt, wir brauchen den Weihnachtsmarkt. Aber wir glauben auch und hören das auch so, dass Menschen auch wieder sowas wie einen Weihnachtsmarkt mit einem Hygienekonzept brauchen. Wie stehen Sie dazu?
Ich denke, dass Weihnachtsmarkt dazugehört zu unserer Tradition und wir sehen ja jetzt, dass ausprobiert wird, was ist möglich. Ich habe das gesehen in Hannover auch am Maschsee, dann eben mit Abstand Buden oder jetzt sehen wir das ja auch Georgstraße beispielsweise hier in Karussell, dann Abstand und dann noch was. Das wird möglich sein, denke ich. Wir haben ja jetzt alle gelernt, Hygienekonzepte wissen wir auch in der Kirche. Wie ist für den Gottesdienst das Hygienekonzept? Das wird wahrscheinlich das Wort des Jahres 2020, nehme ich an.
Ja, Weihnachten, Weihnachtsmärkte. Das heißt, ist es nach wie vor so, dass die Weihnachtsmärkte erst nach dem Volkstrauertag starten dürfen?
Ja, auf jeden Fall.
Daran haltet ihr euch auch nach der Zeit von Kirche.
Genau, soweit ist das natürlich nicht. Also es geht darum, den Weihnachtsmarkt möglich zu machen. Und wir sagen, Mensch, mit einem Hygienekonzept, mit einer anderen Bebauung muss es möglich sein. Und auch mit dem Aspekt, Menschen müssen sich auch wieder begegnen dürfen. Und wir haben es ja schon, ich sehe das auch so, dass Leute, glaube ich, dazugelernt haben. Und irgendwie gerade zum Thema Kirche auch. Also Sie schrieben ja in Ihrem Buch auch, wie schade Sie das fanden, dass auch in den Lockdown-Phase die Möglichkeit nicht gegeben war, zur Beerdigung zu gehen oder in die Kirche zu gehen. Ist das so ein kleiner Kritikpunkt auch, oder?
Ja, da denke ich, hätte es Möglichkeiten geben müssen. Ich habe viele Menschen am Telefon gehabt, per E-Mail, per Brief, die das ganz schlimm fanden, wenn zur Beerdigung nur 10 Menschen kommen dürfen auf Abstand. Da habe ich immer gedacht, du liebe Güte, also im Baumarkt dürfen auch Menschen sein. Und auf einem Friedhof mit Abstand, das muss doch möglich sein, dass du deinen Vater dann auch verabschieden kannst in der großen Familie. Das ist ja dann auch wieder verändert worden. Aber das fand ich schwierig und schwierig fand ich auch, das muss ich sagen, die Besuchskonzepte in den Alten- und Pflegeheimen, weil viele doch gesagt haben, ich konnte die Mutter wochenlang nicht sehen, nicht besuchen. Und da finde ich im Nachhinein, hätten wir auch früher sagen müssen, da sind doch Möglichkeiten da. Wir sind ja jetzt alle ein bisschen gelassener, als wir im März, April waren, als diese Bilder kamen und auch die Diakonie in Wolfsburg ihr ein Heim hatte, in dem dann viele gestorben sind am Coronavirus und die Vorwürfe auch ganz hoch waren an die Heimleitung. Aber heute müssen wir doch sagen, mit Abstand, mit Maske hätten doch Einzelne ihre Eltern im alten Pflegeheim besuchen dürfen.
Ja, ich finde auch. Gerade in den Zeiten ist auch gerade Thema Kirche. Also wenn nicht Kirche gefragt war, wann dann? Ne? Also es ist ja auch immer so ein Begleiter, wenn Menschen Angst haben und verunsichert sind. Da muss ich gestehen, das empfand ich auch so. Also wir haben zum Beispiel ja oft mit unseren traditionellen Schaustellerorgeln vor Altenheimen gefahren und haben dort gespielt, für die, also natürlich in dem Hof. Und da haben sich ganz rührende Szenen dann wirklich so breit gemacht. Die Angehörigen haben mit uns dann in diesen Orgeln teilweise gestanden. Und das hatte schon irgendwas Surreales, dass man davor stehen durfte, aber dann nicht reingehen durfte. Also.
Da gab es ja auch eine Aufforderung, eine Idee, dass wir gesagt haben, singt doch jeden Abend um 19 Uhr zusammen von den Balkonen, ja, so nach italienischem Vorbild, aber jetzt der Mond ist aufgegangen. Und da habe ich auch viele Zuschriften, Fotos und Videos bekommen, dass Menschen das dann vor Altenheimen gemacht haben. Also ein kleiner Posaunenchor oder ein kleiner Chor, der dann gesungen hat, damit die Menschen sich nicht so einsam gefühlt haben. Weil das dürfen wir nicht unterschätzen. Viele haben in der Zeit sich wirklich einsam empfunden.
Richtig. Mhm. Frau Käßmann, ich muss sagen, für mich war, ich habe Ihr Buch am Wochenende mal ganz in Ruhe durchgelesen und habe da ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich gerne mal mit Ihnen besprechen würde. Und zwar das Thema, nochmal zur Kirche auch. Ich hätte mir gewünscht, ich bin Mitglied in der Kirche, dass die evangelisch-lutherische Kirche sich nicht so zurückdrängen lässt in dieser Krise, weil ich habe das als schlimm empfunden, dass die Kirchen geschlossen bleiben, dass keine Möglichkeit zum öffentlichen Gebet vorhanden ist, dass Gottesdienste nicht stattgefunden haben, auch zu Ostern, auch wie Sie das beschrieben haben, dass das ein einschneidendes Erlebnis war. Ich hätte mir da eine Kirche gewünscht, die eigentlich sich stärker positioniert vor der Politik und auch sagt, das dürfen wir nicht machen lassen. Also ich fand die Kirche zu zurückhaltend. Hätte die Kirche mehr Widerstand leisten müssen.
Also es hat sich ja dann in Niedersachsen auch bald geändert. Ich habe eine Kollegin in Berlin und eine Kollegin auf Usedom, die ich gut kenne, Mecklenburg-Vorpommern. Und da war es so, dass die Kirchen offen geblieben sind die ganze Zeit. Und das ist ja dann bald in Niedersachsen doch auch geändert worden, dass die Kirchen offen waren. Ich war dann auch in der Marktkirche. Da musste dann ja immer jemand dabei sein, damit klar ist, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Und habe erlebt, wie dankbar die Menschen waren, dann in ihrer Angst und Not doch in so eine schöne Kirche wie die Marktkirche oder in andere kommen zu können, wenigstens zu beten. Vielleicht hätten wir auch früher kreativer sein müssen, das denke ich, mit Open-Air-Gottesdiensten, weil ja heute aber klar ist, das müssen wir auch sagen, war damals noch nicht so klar, diese Aerosole, was wir jetzt alle gelernt haben, nach und nach sind wir ja alle irgendwie zu Fachmenschen geworden in Virenübertragung, dass Open-Air nicht so problematisch ist. Was sich allerdings, das muss ich schon sagen, in der Kirche verändert hat, da war ein wahnsinniger Digitalisierungsschub, ja, aus den Kirchengemeinden wurde gestreamt. Die eigene Pfarrerin hat sich online dann in die Haushalte gebracht. Auch der gute alte Fernsehgottesdienst, der schon immer wieder totgesagt wurde, war auf einmal ganz hoch besucht. Das müssen wir sagen, hat mich auch gefreut für Menschen, die eben nicht so digital affin sind.
Also hohe Einschaltquoten.
Hohe Einschaltquoten, auch bei den Radiogottesdiensten. Und trotzdem denke ich, wir hätten viel früher überlegen müssen, was fehlt den Menschen. Mir hat's gefehlt. Ja. Also Ostern war für mich schlimm. Ich habe den Fernsehgottesdienst, habe ich ja auch in dem Nur-Mut-Buch geschrieben, den habe ich geschaut. Ich finde, die haben das auch toll gemacht mit diesem Ostergottesdienst in der Fernsehübertragung. Aber es ist für mich persönlich was sehr anderes, ob ich mit anderen zusammen bin, singe und bete und die Predigt höre oder ob ich das vorm Fernseher tue. Da ich mache zwar auch selber bei Fernsehgottesdiensten mit, aber es ist was anderes.
Ja, aber ich glaube, das geht in allen Bereichen. Also ich fand auch zu Anfang es sehr schwierig, dass Politik sehr schnell definiert hat, was ist eigentlich vermeidbar und was nicht. Und das fand ich immer schon ein bisschen kompliziert, weil zum Beispiel für mich ist der Barbesuch oder der Besuch in einem Café mit Freunden nicht so vermeidbar wie vielleicht für andere. Für mich wäre jetzt eher Fußball vermeidbarer. Aber ich habe auch Freunde, die sagen, du, ich verzichte lieber auf Essen und will jeden Sonntag im Fußballstadion sitzen. Fand ich höchst kritisch. Aber zur Kirche, ich habe sie immer als sehr politisch empfunden. Also auch in ihrer Vergangenheit, auch als Landesbischöfin. Und deswegen auch vielleicht die Frage von Marleen. Ist Ihnen Kirche heute manchmal zu unpolitisch? Wünschen sich oft, dass Kirche sich auch mal einmischt in Diskussionen, auch ruhig mal kritisch?
Da geht es immer um die richtige Balance. Es geht mir ja nicht darum, dass die Kirche absolut politisch ist in allem, sondern wenn Sie mal meine Predigten anschauen, also sag ich mal, von 10 Predigten sind 8 wahrscheinlich unpolitisch, weil es um Seelsorge geht, um Trost, um Trauer, um Ermutigung. Also ich bin ja so ein Typ, dass ich die Menschen immer ermutigen will. Aber wenn ich natürlich den Predigttext habe, der Fremdling, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen, dann kann ich nicht sagen, hat mit Fremdlingen heute nichts zu tun oder selig sind die Frieden stiften, da frage ich dann schon an, wo stiften wir Frieden, wo sind wir selig, dann ist die Kirche politisch, aber von der Bibel her. Also ich möchte ja nicht politisch sein, weil Margot Käßmann politisch ist, sondern wenn ich predige, dann möchte ich den biblischen Text übersetzen in unsere Zeit, daran hat mir immer oder ist mir immer gelegen.
die private Margot Käßmann politisch?
Ich bin schon ein Mensch, der politisch mitdenkt und ich bin sehr dankbar, in einem demokratischen Land zu leben, in dem ich mir meine Meinung bilden darf. Und im Moment ärgert mich, das muss ich sagen, wenn ich meine Meinung manchmal sage, und die ist für andere anstößig und gerade für Menschen anstößig, die sagen, in diesem Land darf man ja gar nichts mehr sagen, dann schicken die mir E-Mails, Halt's Maul, du alte Kirchenzicke oder sowas. Und dann denke ich, hallo, Leute, ihr werft dem Land vor, dass ihr nichts mehr sagen dürft. Und sobald ich was Kritisches gegenüber, sagen wir mal, AfD oder Reichsbürger sage, kriege ich Mails, die mir den Mund verbieten wollen.
Das ist ja fast ein Beichtthema, denn also wie kann man denn so reden mit Menschen? Aber ich finde es immer lustig bei Frau Käßmann, direkt nach Günther Jauch, wenn man fragt, wer ist der nächste Bundespräsident von Deutschland, kommt nach Günther Jauch immer dann eigentlich Frau Käßmann. Und deswegen die Frage, können Sie sich das auch mal vorstellen? Also Politik, ist das so ein Thema oder politisches Amt? Also
politisches Amt ist für mich kein Thema, weil ich bin schon durch und durch eine Frau der Kirche, denke ich. Und mir hat auch immer gut gefallen, als Pfarrerin, dass du nicht parteipolitisch gebunden bist, sondern ich spreche schon von meinen christlichen Überzeugungen her und das gefällt mal der einen Partei oder der anderen und das gefällt der einen oder anderen Partei nicht, aber ich habe eine Freiheit zu reden, die nicht parteipolitisch erstmal abgewogen werden muss. Also ich denke, ich hätte nicht diesen langen Gang durch die Instanzen gehen können und mich dann irgendeinem Parteiprogramm anpassen. Also das ist für Pfarrerinnen und Pfarrer, denke ich, schon eine große Freiheit zu reden, wie du es gerade siehst, vom Evangelium her allerdings.
Ja. Ich war ja sehr fast ein bisschen neidisch, weil ich gesehen habe, dieses Buch, was ich hier in den Händen halte, Nur Mut, die Kraft der Besonnenheit in Zeiten der Krise, das müssen Sie in einem Affenzahn verfasst haben, oder? Ich glaube, Sie sind eine Schnellschreiberin, würde ich jetzt mal sagen, so aus der Sicht der Journalistin, weil im April ist es schon, haben Sie beschlossen, das zu veröffentlichen und im Juni war es schon auf dem Markt. Und Sie beziehen sich da ganz speziell auf das Thema Krise, also Corona-Krise sozusagen, geben viele Tipps an die Hand. Wie schnell kommen Ihnen solche Gedanken und wie schnell füllen sich die Seiten bei Ihnen?
Also das geht schon schnell. Ja, also ich sag mal, mein Beruf ist Reden und Schreiben, das ist einfach mein Beruf. Und am Anfang der Corona-Krise so sag mal, 15., 16., 17. März, kann ich ziemlich genau sagen, fing das an, dass mich Zeitschriften oder Radio oder auch manchmal Fernsehen gefragt haben, wie stehen Sie dazu, was denken Sie dazu? Und dann hat der Verleger gesagt, du hast jetzt schon so viel gesagt dazu, mach das doch mal zum Buch, du willst doch immer ermutigen, dann ermutige andere auch über ein Buch. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt, das ist wahrscheinlich dann das 500. Buch zur Corona-Krise, aber es fiel mir leicht, es zu schreiben, weil erstens war ich 6 Wochen in Hannover in meiner Wohnung, ja, weil alle Lesungen...
Mit Balkon
alle,
oder ohne?
Ja.
Mit Balkon oder ohne?
Balkon in Sanierung, also der war abgedeckt, also, ich konnte nicht auf dem Balkon.
Das hat die Stimmung noch angeheizt.
Ja, und dann also 6 Wochen in Hannover in der Wohnung, ohne Balkon, den ich jedenfalls benutzen konnte. Ich bin natürlich in der Eilenriede gut spazieren gegangen, konnte die Enkelkinder nicht besuchen, das sollte ja nicht sein. Und wenn ich mal so 6 Wochen habe, ohne Lesung, ohne Predigt, ohne Vortrag, ohne Reisetätigkeit, also ich hatte echt Zeit. Es hat mir aber auch, sag ich mal, selber gut getan, die Gedanken zu konzentrieren und zu ordnen. Ich habe ja geschrieben, Besonnenheit ist mir so wichtig geworden. Das steht in der Bibel, in einem Brief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das fand ich ganz schön, weil Furcht, das erinnern wir jetzt fast schon nicht mehr, Furcht war ja so groß, Bergamo, die Kühlwagen da in New York. Also nicht Furcht, sondern Besonnenheit. Und das war für mich so ein schöner Begriff aus der Bibel zu sagen, also ich bin nicht in Panik, ich bin schon da eher ein ruhigerer Typ, aber ich bin auch nicht sorglos, absolut, wie die anderen sagen, ich gehe her oder hin oder ich fahre, ist mir doch egal. Also dazwischen so eine Balance zu finden und da fand ich Besonnenheit so einen schönen Begriff.
Also ist dieses Buch in 6 Wochen entstanden, kann man das so sagen?
Sagen wir mal 8. Also 6 Wochen wäre überheblich, 8 Wochen, aber ich hatte einfach gut Zeit zu schreiben und ich schreibe gern.
Sie haben dort geschrieben, dass Sie das Gefühl haben, die Mitmenschlichkeit hat eher zugenommen an manchen Stellen. Also ich finde die Zahl jetzt nicht mehr. Aber ich hatte letztens ein Erlebnis, da wurde ich im Supermarkt von einer Frau angeblafft, weil mein Mund-Nasen-Schutz nicht mehr an der rechten Stelle saß. Und die Frau stand in der Schlange im Supermarkt vor mir. Und das hat mich eigentlich ziemlich verjagt und ich nehme das manchmal eigentlich schon so wahr, Moment, dass das Klima eher rauer geworden ist. Und wenn ich mich mit meinen Mitmenschen unterhalte, stimmen da auch viele zu. Wo nehmen Sie die Mitmenschlichkeit dann wahr? Ist das Thema Organisation, Hilfsangebote, Nachbarschaftshilfe oder worauf fußt das?
Na, so eine Krise, habe ich ja auch geschrieben, die bringt das Beste und das Schlechteste in Menschen hervor. Und das siehst du natürlich an der Supermarktkasse, die ohnehin schon latent aggressiv sind. Die sind jetzt auch die dich von hinten anrempeln und sagen, nun mach mal schneller. Was soll der Abstand? Oder sehen wir auch bei den Demonstrationen, ist mir doch alles egal. Und ich glaube das alles nicht mehr. Also ich erlebe auch Aggression, aber ich habe auch erlebt, dass Menschen sehr achtsam waren, also mir auch Geschichten geschrieben haben. Ich weiß, ein Haus in Berlin, in dem habe ich mal gewohnt, das sind 22 Parteien und da hat mir einer geschrieben, weißt du, so haben wir noch nie einander wahrgenommen, dass dann Zettel unten hing, muss jemand was vom Einkaufen mitgebracht bekommen, kann jemand irgendwie Hilfe gebrauchen von mir oder ich denke jetzt an einen Blumenladen in Hannover, der hat rumgeschrieben, an alle Kunden, wir gehen wahrscheinlich pleite, ich muss wahrscheinlich meine 5 Mitarbeiterinnen kündigen, bitte bestellen Sie Blumen. Und dann habe ich auch 2 Sträuße bestellt, dann stand er bei mir vor der Tür, hat die beiden Sträuße gebracht und hat gesagt, mit Tränen in den Augen, Frau Kiesmann, ich kann alle Mitarbeiter behalten, weil ich 10-minütlich Bestellungen bekomme. Also es gab auch so eine Solidarisierung, auch mit Buchhändlern habe ich das erlebt, dass die gesagt haben, Mensch, die bestellen bei mir und der radelte dann rum und legte einem die Bücher vor die Tür. Also das gab es alles auch. Also wir können ja immer auf das halb leere oder das halb volle Glas gucken.
Finde ich auch. Also ich auch, und weil Sie gerade diese Demonstration ansprachen, ich empfinde das ähnlich wie Sie, nämlich ganz anders. Also ich fahre sehr viel Zug, das wissen wir ja. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, was ich so erlebe, die Leute halten schon Abstand und auch Maske, auch das Beispiel kenne ich auch, bin mal ohne Maske in die ICE gegangen, also dass ich das überlebt habe, das war wirklich ein Glück und zwar nicht wegen Corona, sondern wegen körperlicher Bedürfnisse dann mancher Mitfahrenden, aber sehe das auch, dass Leute sehr bewusst auch auf Bahnhöfe sehr Abstand halten, aufpassen, aber auch aufeinander ein bisschen aufpassen. Also und diese Support Your Local Nummer gibt es ja auch städtisch, wo wir das ja auch hier in Hannover erleben, wo Leute bewusst bei den Einzelhändlern kaufen. Natürlich viel zu wenig. Die Leute sind ja immer noch alle gebeutelt insofern von der Krise. Und ich glaube, das geht auch noch einen kleinen Augenblick. Aber ich empfinde das ähnlich.
Also ich hoffe, dass das auch vielleicht doch eine Lektion ist aus dem Ganzen. Natürlich ist klar, dass das im Onlinehandel das explodiert ist, aber dass viele sich doch wieder bewusster machen, wie wichtig ist es, ich nehme jetzt mal, dass ich meinen Buchhändler vor Ort habe, dass der noch da ist, dass ich da auch hingehen kann, mal 15 Bücher angucke und dann eines kaufe und nicht nur alles online mache. Nach der Krise werden sie achtsamer sein und das finde ich eigentlich eine schöne Zahl.
Achtsamkeit ist ja eher so ein buddhistischer Begriff wieder, kann man sagen, und auch ein Innenthema, ne? Also ein Trendthema, Achtsamkeit.
Ich denke, es ist ein spirituelles Thema in allen Religionen wahrscheinlich. Also achtsam auf dich selbst, also achte auch auf dich, aber achte auch auf die anderen und achte auf die Schöpfung. Das wäre für mich eine Spiritualität, die es wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht die Expertin für andere Religionen, aber die doch in der Religion immer wieder vorkommt, dieses Achtsamsein und nicht nur, wie setze ich mich durch, wie verdiene ich viel Geld, wie bin ich ganz vorne.
Was das Thema Kirchenaustritte für 2020 anbelangt, da kennen wir die Zahlen noch nicht, aber wir kennen jetzt mittlerweile die Zahlen für 2019 und die sind recht beunruhigend, vor allem für die evangelisch-lutherische Landeskirche hatten wir sehr viele Austritte. Was kann man dem eigentlich noch entgegensetzen? Was glaube ich, was brauchen die Menschen, was glauben Sie?
Ja, die Zahlen sind für evangelisch-katholische Kirche beide dramatisch für 2019 und ich befürchte für 2020 noch dramatischer. Aber es ist ja für uns ein Thema, mit dem wir schon lange arbeiten. Ein Soziologe, Detlef Pollack, der hat gesagt, wir müssen uns aber auch anschauen, wie die Veränderungen in der Tradition sind. Also die 65-Jährigen, also mein Jahrgang, ein bisschen älter sozusagen, die sind noch mit mehr als 70% kirchlich sozialisiert gewesen in Deutschland. Die unter 25-Jährigen weniger als 30%. Mhm. Das heißt, diese Weitergabe des Glaubens in den Familien, dass du biblische Geschichten erzählst, dass miteinander gebetet wird, miteinander gesungen wird, dass du zusammen zum Gottesdienst gehst, das geht verloren. Und deshalb denke ich, die Ortsgemeinde spielt so eine große Rolle. Ich sehe das bei meinen Enkelkindern, ich habe inzwischen ja 7, was das für eine Rolle spielt, wenn in der Ortsgemeinde es Kindergottesdienst gibt, Familiengottesdienste, wenn die Taufen schön gestaltet werden. und Eltern ermutigt werden, mit ihren Kindern diese Rituale auch zu praktizieren. Das scheint mir doch der Schlüssel zu sein. Mir tut schon weh, das muss ich sagen, dass so viele Menschen die Kirche verlassen und sagen, ach, ich will ein anderer Verein und was soll ich da Mitgliedschaftsgebühren zahlen, dann zahle ich lieber fürs Fitnessstudio. Uns geht was verloren in Deutschland, glaube ich, wenn es keine Kirchtürme gibt, wenn die Kirchen verkauft werden müssen, wenn diese Mitte doch auch in den Dörfern und Städten irgendwann fehlt.
Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, also ich bin schon gläubig, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jeden Sonntag in die Kirche geht, obwohl ich vielleicht mal beichten müsste, aber das kann ich als Evangelist ja gar nicht. Aber
ach doch, beichten können Sie bei mir.
Ja, aber kann wollen, ich auch, okay. Ja. Auch umsonst. Aber die Frage ist vielleicht ein Schuss Modernität. Und das fand ich bei Ihnen eigentlich immer so. Sie waren immer so eine Art so ein kleiner Popstar der Kirche. Also ich glaube, dass viele Menschen noch nicht mehr wissen, dass sie nur die evangelische Kirche repräsentiert haben, sondern für Kirche allgemein standen. Aber Sie sind auch dann, und das fand ich immer, wenn wir zum Thema Mut kommen, eine sehr mutige Frau gewesen, die auch durchaus zu ihren Schwächen, die auch im Lebenslauf dann stattgefunden haben, gestanden sind, gar nicht so sehr diese perfekte Kirchenfrau immer sein wollten, sondern die Menschen ja auch mit teilhaben lassen an die Dinge, die einfach in einem normalen Leben passieren. Ist Kirche vielleicht manchmal zu behäbig und zu unmodern?
Das denke ich schon. Also ich kenne viele ganz tolle Pastorinnen und Pastoren natürlich, aber es gibt auch noch so ein Bild von dem Pfarrer, der auf der Kanzel steht, das auch viele verinnerlicht haben und von oben von der Kanzel abkanzelt und sagt, wie du richtig zu leben hast. Und für mich ist es so, als evangelische Christin gerade, wir haben ja keinen Weihestatus, das Amt ist ein Amt, mit dem du beauftragt wirst und in dem Amt bist du ja auch Mensch mit deiner ganzen Menschlichkeit und du musst dich nicht überhöhen über andere, weil wir alle ganz genauso fehlbar sind wie andere. Und in meinem Lebenslauf war das nun besonders abzulesen, muss man sagen, ja. Aber ich musste ja auch nicht verstecken. Ich habe von Anfang an gesagt, Brustkrebs zu bekommen, das ist nichts, was du verstecken musst. Du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt 3 Monate weg und keiner sieht mich. Dann fragen die Leute ja sowieso, was hast du? Und es ist ja nicht meine Schuld, also zu sagen. Und darüber offen zu sprechen, da habe ich viele Frauen bekommen in der Reaktion, dass die gesagt haben, ihnen hat das geholfen. Weil sie gesagt haben, wenn Frau Geesmann das bekommen kann, warum sollte ich es nicht bekommen? Und das ist ja sowieso oft die Frage bei Krankheit, nicht warum ich, sondern warum ich eigentlich nicht? Wenn jede 6. Frau in Deutschland Brustkrebs bekommt, kann es jede von uns treffen, weil wir ganz schnell die 6. sind. Und ich denke, eher so eine Offenheit hilft anderen. Oder Scheidung, das war für mich auch keine schöne Erfahrung, aber ich kann es ja auch nicht verleugnen in der Öffentlichkeit. Und dann der Grund für meinen Rücktritt unter Alkoholeinfluss. Autofahren, das ist ja immer wieder Thema, das kriege ich jede Woche in irgendeiner Mail unter nochmal. Andererseits haben mir viele gesagt, ist mir auch schon passiert. Und irgendwie hat es mich fast ein bisschen erleichtert, dass es anderen auch passiert. Das hätte nicht passieren dürfen, das weiß ich sehr wohl, keine Frage. Aber der Mensch macht Fehler.
Also weshalb mich auch dieses Thema eigentlich, oder warum ich das so spannend bei Ihnen finde, ist gar nicht das Thema an sich. Ich fand die Bewältigung, wie Sie damit umgegangen sind, eigentlich so gut. Und es gab ja ziemlich zeitnah auch andere, sag ich mal, Skandale im politischen Bereich, wo vielleicht die Protagonisten nicht so offen mit dem Geschehenen so umgegangen sind und das eigentlich, glaube ich, in der Reputation bei den Menschen, glaube ich, zu einer ganz anderen Bewertung geführt hat. Und ich also empfinde das tatsächlich so, diese Bundespräsidentinnen-Nummer kam ja eigentlich auch nach dem Rücktritt viel stärker wie vorher, weil ich so empfunden habe, die Leute sagen, oh Mensch, weißt du, das finde ich irgendwie mutig, also auch zu dem zu stehen, kein Mensch sitzt ja nun im Glashaus und darf keinen Stein werfen, jeder hat irgendwo seine Scheibe, die zerbrechen kann. Und ich glaube, dass deswegen sie auch so oft angesprochen werden, weil man gerade aus der Position der Kirchenfrau, die ja durchaus vorher ja auch recht mit Thesen aufgetreten ist, aber das Scheitern irgendwo nah beieinander lief. Wie viel Mut, weil wir gerade beim Thema Mut auch waren, brauchten Sie dann auch für die Bewältigung, so wie Sie das getan haben? Oder ging das dann eigentlich relativ einfach?
Naja, ich sag mal, das ist eine Situation, die, glaube ich, kein Mensch sich wünscht. Also du machst einen Fehler und dann ist der in der ganzen Republik bekannt. Aber dann war mir innerhalb, das waren ja 24 Stunden oder was, oder 36 Stunden, glaube ich, nach Öffentlichkeit, dann war mir ziemlich schnell klar, dass es, so kannst du nie wieder glaubwürdig Konflikte aushalten. Ja, ich hatte ja vorher diesen Konflikt um den Afghanistan-Einsatz. Und wenn du dann so öffentlich dich selbst, sage ich mal, angeschossen hast, das war mir dann doch schnell klar. Und ich habe damals gesagt, folge dem, was dein Herz dir rät. Das steht in der Bibel bei Jesus Sirach. Das fand ich im Leben immer wichtig, dass du den versuchst zu spüren, was ist jetzt eigentlich, wo stehst du jetzt eigentlich innerlich? Und das war mir, ich weiß, morgens 6:30 mit meiner jüngsten Tochter in der Küche, als ich die Zeitungen dann gesehen habe, das war mir dann klar, habe ich gedacht, nein, da trittst du zurück. Und das war mir dann glasklar. Ich habe das auch nie bereut. Also ich habe den Anlass bereut, aber nie den Rücktritt, weil mir dann klar war, nee, das macht gar keinen Sinn. Und ich finde auch wichtig, dass Menschen nicht an ihren Ämtern so hängen, als wäre das Amt dein Leben. Mhm. Ja, du bekommst ein Amt, das ist eine Verantwortung auf Zeit. Und dann musst du es auch wieder loslassen. Und ich habe immer gesagt, als ich Bischöfin wurde, ich bin Margot Käßmann, das will ich auch als Bischöfin bleiben. Ich gucke jetzt nicht, brauche ich eine neue Frisur oder einen neuen Habitus, sondern ich bin Margot Käßmann in diesem Amt. Und wenn das Amt weg ist, bin ich immer noch die Person.
Reift man da im Grunde, ist man stärker geworden?
Oh ja, ich bin freier geworden, glaube ich, innerlich.
Mut befreit, ne? Ist auch schön eigentlich.
Ja, es befreit, weil du dann innerlich auch unabhängiger bist von der Meinung anderer. Also ich merke, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen altersweiser.
Ja, das denke ich auch täglich, aber ich werde immer noch eines Besseren bilden. Ich brauche noch sehr viel Mut, um mein
Thema zu verstehen. Ja, aber soll ja auch weiter lernen im Alter. Man soll ja lernfähig bleiben. Also.
Ja, wie viel Liebe, oder nicht wie viel Liebe braucht man im Mut, sondern wie viel Mut braucht man in der Liebe eigentlich?
Ich denke, dass Menschen heute manchmal so viel Angst vor Bindung haben. Das wäre mein Gegenmodell. Dann leben sie schon 8 Jahre zusammen und überlegen dann, ob sie vielleicht heiraten.
Ja, das stimmt.
Und dann denken, Mensch, jetzt habt doch mal Mut zur Bindung. Oder sie überlegen ewig, wann und wie jetzt Kinder in ihr Leben passen könnten, was sie alles noch vorher erledigt haben müssen oder erlebt haben müssen. Ich habe meine erste Tochter mit 23 gekriegt, da war ich noch Studentin und habe das nie bereut, weil ich jetzt mit 62 7 Enkelkinder habe und noch eine relativ fitte Großmutter bin. Das finde ich ganz schön, ehrlich gesagt. Ich versuche zu ermutigen, ja, dann lass doch die Liebe jetzt zu und mach nicht immer dieses, was ich manchmal bei Partys früher gesagt habe, dieser Schulterblick, könnte noch was Besseres kommen. Ja, das ist doch stimmt, Quatsch. Ja. Also leb das Leben jetzt und dann hab auch den Mut zu sagen, ja, jetzt heiraten wir und wir gründen eine Familie. Mhm. Ich würde die jungen Leute gern ermutigen, Bindung ist auch was Positives und natürlich können Ehen scheitern, das weiß ich nun auch. Oder was heißt scheitern? Also die können nach einem Vierteljahrhundert, kann man auch sagen, komm, jetzt lass uns nochmal getrennte Wege gehen den Rest unseres Lebens. Aber manche Ehen halten auch 50, 60 Jahre.
Ich glaube, weil Beziehungen einzugehen auch immer das Thema Verantwortung mit sich bringt und man sich heutzutage vielleicht auch gerne mal freier macht von solchen Verantwortungsthemen. Ne? Also für einen anderen Partner auch zu sagen, Mensch, ich helfe dir, wenn es dir nicht gut geht oder wir gehen durch diese schwierige Phase gemeinsam. Das ist vielleicht etwas, was heutzutage nicht so on vogue ist. Oder wie empfinden Sie das?
Ja,
was hält die jungen Leute denn zurück davor oder die Ehe schließen?
Ich würde Ihnen raten, sagen, es macht dich ja auch stärker miteinander durch die tiefen Täler des Lebens zu gehen. Du kannst denen nicht ausweichen. Ich denke nicht, dass es ein Leben gibt, das immer glatt ist. Und da würde ich auch sagen, im Nachhinein, wenn du mal so alt bist wie ich und aufs Leben zurückguckst, sind ja die tiefsten Erfahrungen des Lebens nicht die glatten. Wo du so sagst, ach, das waren so 7 Jahre, da erinnere ich mich kaum, was da war, weil alles war so glatt. Du erinnerst dich eigentlich eher an die Einschläge und an die Menschen, die dir dann geholfen haben. Oder auch der Glaube, der dir dann geholfen hat, das durchzustehen. Das sind eigentlich die viel intensiveren Lebensphasen. Also wagt was, das Leben ist nicht glatt.
Gibt es noch Ziele? Also wir haben ja vorhin im Vorgespräch gehört, Let's Dance ist es nicht mehr.
Nein, ich habe gesagt, sowas würde ich nicht machen. Das ist eine interessante Frage. Ich hatte neulich ein Interview mit so einem jungen Mann, der ist Jahrgang 91 und dann wurden wir beide gefragt, was sind Ihre Ziele für die nächsten 20 Jahre? Und das ist mir echt nachgegangen, weil ich gedacht habe, ich habe gar keine mehr. Das hört sich furchtbar an vielleicht, aber ich lebe im Moment so gerne, ich bin so glücklich, wie das Leben jetzt ist, dass ich sagen würde, ich habe im Leben das gehabt, was man vom Leben überhaupt nur erwarten kann. Ich bin sehr dankbar für mein Leben. Was ich jetzt gerne noch hätte, wenn der liebe Gott mir noch ein bisschen Zeit lässt, so ein paar so gute Jahre. Also ich bin trotz Krebserkrankung und sowas da alles war, aber ich bin im Moment ziemlich fit. Es geht mir gut. Ich habe viele Menschen um mich, die ich liebe. Ich lebe gerne. Und dann wäre mein Ziel noch so ein paar gute, schöne Jahre. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich muss unbedingt noch auf die Malediven oder so. Nö.
Waren Sie schon mal auf die Malediven?
Nein.
Also
Nein.
Müssen gar nicht.
Nein, da muss ich nicht. Ich hab von der Welt echt viel gesehen. Da bin ich auch dankbar, weil die Kirche mich natürlich an viele Orte geschickt hat.
Das stimmt,
aber ich war da nicht als Touristin. Ja, in sag ich mal, in Simbabwe oder in Tansania oder ich
Brasilien. Am Ballermann kann ich mir jetzt auch ganz schlecht
vorstellen. Nein, ich hab eigentlich immer da kirchliche Projekte besucht und ich würde auch nicht in Urlaub fahren in ein Land, in dem ich weiß, dass Menschen sehr arm sind. Und deshalb muss ich sagen, ich bin dankbar, ich habe viel von der Welt gesehen, ich habe auch viel Armut und Elend gesehen und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, so leben zu können, hier in Deutschland.
In welchem Land haben Sie das am meisten gespürt, wenn Sie von Elend reden?
Also ich sag mal Äthiopien vielleicht oder auch Indien. Wo du dann Kinder siehst in Fabriken unter unsäglichen Umständen arbeitend und da denkst du, das kann nicht sein, wir müssen hier irgendwas tun. Und dann sehe ich hier in Deutschland, über was da sich beschwert und gemeckert wird. Also das relativiert schon auch den Blick auf die Welt, denke ich, und auf unseren Luxus. Ich weiß, dass es Armut in Deutschland gibt, werden jetzt gleich wieder Leute sagen, aber es gibt auch Armut hier, anders arm. Aber ich finde, wir können insgesamt sehr dankbar sein, in diesem Land zu leben.
Also glaube ich auch. Und ich glaube, gerade zur Corona-Krise, auch mit unserer ärztlichen Betreuung, die wir so haben, glaube ich, können wir groß Hurra schreien, obwohl man dafür ja gar nichts kann und gar nichts gemacht hat, dass wir das Glück hatten, in Deutschland zu leben.
Das stimmt, aber was mich tatsächlich auch schockt, ist das Thema Obdachlosigkeit auch bei uns hier vor Ort.
Asphalt ist ja auch eine Zeitschrift für Menschen, die wohnungsobdachlos oder sozial arm sind, das ist eine Straßenzeitung. Da, finde ich, sind die Hannoveraner großartig gewesen. Die haben wirklich viel gespendet, sodass wir, Mitherausgeberin von Asphalt, in der Zeit, in der sie nicht verkaufen konnten, die April-Ausgabe ist ja ausgefallen, Lebensmittelgutscheine bekommen haben. Mhm. Was ganz toll war, war, dass 100 Menschen ohne Wohnung in der Jugendherberge untergekommen sind. Mehrere Wochen. Und interessanterweise hat sich gezeigt, dass die da auf einmal ein Zimmer mit Dusche hatten, in den Wochen ganz neue Möglichkeiten für sich gefunden haben, erstmal zu sich gefunden haben und zum Teil dann auch, sieht man ja auch Hintereingang, Hauptbahnhof bei diesem Radladen, wo du dein Fahrrad reparieren oder auch waschen lassen kannst, Zugang zum Arbeitsmarkt zum Teil gefunden haben. Also ich denke, Obdachlosigkeit ist ein Riesenthema. Und die Frage nach bezahlbarem Wohnraum auch für Familien, das sind Riesenthemen und ich hoffe, dass Hannover das wirklich angeht, weil das bedrückt mich auch. Gerade der Hintereingang vom Hauptbahnhof, da sehen wir das ja auch, wie viele Drogenabhängige einfach überhaupt keine Chance mehr sehen.
Ja, genau. Und ich frage mich, was sind da einfach die Konzepte der Zukunft, wie können wir dem entgegentreten und ja, mal sehen, was auch unser neuer Bürgermeister da vorlegt. Konzepte. Also ich habe gerade auch noch keine Idee. Also wenn es mir eine
Aber ich denke, diese Frage, diese Erfahrung mit der Jugendherberge, da mussten sie ja 15. Juli dann wieder raus, weil die Jugendherberge den Betrieb aufgenommen hat. Viele sind dann in ein Hotel gekommen. Aber wenn ich das alte Maritimhotel da sehe, das jetzt da so langsam vor sich hinrottet, das könnte ja auch ein Ort gewesen sein, wenn man es rechtzeitig gemacht hätte, wo Menschen dann unterkommen. Und warum nicht?
Das war eine Flüchtlingsunterkunft, ne?
War eine Zeit lang Flüchtlingsunterkunft, jetzt steht es leer. Es rottet so vor sich hin. Ich kenne auch Zeiten, in denen da Menschen ganz gerne als Hotelgäste waren. Ja. Also ich glaube, da brauchen wir einfach Konzepte und Ideen. Jetzt gibt es ja das Thema da hinten am Stadtgarten, ob Menschen da unterkommen und da formieren sich dann Bürgerinnen und Bürger, die sagen, das wollen wir aber nicht. Ja, ich finde es wichtig für eine Stadt, da solidarisch zu sein.
Übrigens, gerade weil Sie auch den Punkt ansprachen, dass Leute immer weniger auch Bedürfnisse haben, sich zu binden, festzulegen, so werden wir auch in eine Zeit kommen, wo Menschen auch immer mehr dann alleine sein werden. Also
haben wir ja jetzt schon.
Haben wir jetzt schon.
Single-Hauptstadt Hannover, gab es mal in irgendeiner Statistik, wurde mal gesagt. Ja, also ich glaube, das Thema Single-Dasein ist jetzt schon
groß. Ja, gibt es aber doch auch Kreativität jetzt. Also ich merke jetzt auch, dass sich in den unterschiedlichen Vierteln vernetzen sich die Leute und sagen, wer geht denn mit ins Kino, wer braucht denn Einkaufshilfe, wer spielt ein Instrument und will mit mir spielen oder wer würde mal auf meine Kinder aufpassen und ist vielleicht alleinstehend und hat keine Enkelkinder. Also wir brauchen neue Modelle, sich zu vernetzen. Wir sind ja auch zum Teil multilokale Großfamilien, wie es heißt. Also ich habe auch eine Tochter in Mainz, eine Tochter in Berlin, zwei hier in der Nähe, dass wir neue Formen finden.
Frau Käsmann, es war super nett. Ich höre hier schon gerade, dass wir mit der Zeit schon wieder um sind, würde ich sagen.
Vielen Dank, Frau Käsmann, dass Sie da waren.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis.